Tauchplätze und mehr.
Hallo Manu.
Hallo Reggie und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode unseres Kanal-Specials. Wir sind heute in Fuerteventura.
Das ist korrekt. Und wie üblich würden wir einleiten mit etwas über die Insel, wie man da hinkommt, ein bisschen was zum Klima. Gut, es ist alles nicht so groß anders zu den anderen Kanareninseln, aber
ein bisschen.
Wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder alle Folgen gehört hat. Plus halt, es ist schon ein bisschen anders. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt auf die Tauchplätze bzw. die Zonen, die man sich vorüberlegen sollte. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Dann legen wir mal los mit ein bisschen Geologie. Wo ist es, was macht es und was kann es? Erstmal, wo ist es? Es ist 120 Kilometer von der marokkanischen Küste weg, also eigentlich ziemlich nah an Afrika dran. Heißt, geologisch gehört es auch zu Afrika, aber ist trotzdem Spanien. So. Es ist ungefähr 22% der kanarischen Landmasse, also die Insel selbst, also eigentlich gar nicht so klein. Und ist auch, da kommen wir später noch bei den Zonen dazu, sie ist ungefähr 100 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Heißt, irgendwie schnell mal von A nach B ist dann auch nicht zwangsläufig, weil halt die Straßen zwar gut ausgebaut sind, aber auch nicht immer direkte Wege gibt. Ja, höchster Berg oder Erhebung, nennen wir es mal, sind 800 Meter. Und Einwohner ist auch relativ interessant. Dort wohnen Pi mal Daumen 120.000 Leute. Und wie viel schätzt du, sind dort geboren? Wie viel Prozent?
Tell me.
Nur 45. Alles andere ist zur Krust eingewandert, dahingezogen, nicht mehr weggegangen. Genau. Und es ist auch quasi geologisch eine Partnerinsel von Lanzarote, weil sie nur durch eine kleine Meerenge im Endeffekt von 11 Kilometern voneinander getrennt sind. Und sie ist auch die älteste Insel der Kanaren, nämlich erst oder schon vor 20 Millionen Jahren entstanden, aber ist im Vergleich zu den anderen kanarischen Inseln ohne vulkanische Aktivität und das schon seit vielen tausend Jahren. Da tut sich also gerade nichts mehr im Vergleich zu La Palma beispielsweise und anderen Inseln, wo es ein bisschen aktiver zugeht.
Und das hast du schon gesagt, von der Höhe ist also nicht so hoch wie die anderen Inseln. Deswegen gehen auch halt viele Wolken einfach drüber, regnen nicht ab. Es ist sehr trocken, sehr viel Sand und das ist natürlich toll für Urlaub. Also man hat sehr viel Sonne, sehr viel Strand. Viele, viele Urlauber aus unter anderem Deutschland sind dort zum Erholen. Dementsprechend auch ziemlich warm. Aber halt jetzt nicht so die grünen Spots, wo man mal abwechslungsreich hingehen kann. Das ist, ich sag mal, etwas eintöniger im Vergleich zu manch anderer Insel.
Also es ist wirklich eine Badeinsel, kann man sagen?
Ich würde sagen, ja. Absolut. Und sie hat auch im Gegensatz zu manch anderer Kanareninsel diese klassischen Buchten, wo du wirklich diesen türkise Wasser hast, also fast schon so ein Mittelmeer-Feeling, wo du bei Gran Canaria manchmal lange suchen musst, bis du dann diese drei, vier Buchten findest.
Ja, weil es halt entsprechend höher ist. Also es gibt zwar auch in Fuerteventura Steilküsten, aber wesentlich weniger. Genau. Insgesamt gibt es auch, weil du gerade schon sagst, Sand bzw. Küsten. Es gibt wahnsinnig viel Strandbereich auf der Insel, auch teilweise richtig schöner Sandstrand. Der ist aber nicht von der Sahara rüber geweht, sondern das ist aus zerriebenen Meerestiergehäusen, aber auch ehemaligem Sand, also Meerboden entstanden, der dann halt zu Sand geworden ist. Es sind auch Vulkanreste dabei, weswegen halt nicht dieser karibische weiße Sandstrand dort vorherrscht, sondern immer so ein bisschen Lavagrusch mitgesprenkelt ist, deswegen wirkt es so ein bisschen gemischt. Ja, aber wirklich viele Strände, lange Strände und halt auch Temperaturen von eigentlich so ein Müh wärmer als die südlicheren kanarischen Inseln, weil halt entsprechend viele Wolken drüber ziehen. Da sind wir also in einem Wärmebereich zwischen 16 und 25 Grad im Jahresmittel unterwegs.
Wenn wir aber mal Wind von Sahara-Seite haben, dann ist Fuerte immer erster Treffpunkt für Kalima. Das heißt, auch da, das kann man vorher nicht planen vor seinem Urlaub, aber so ein Kalima kann einen schon, wie wir erlebt haben, ziemlich den Tauchplan versauen. Denn dann geht erstmal gar nichts. Genau. Man kann froh sein, wenn man überhaupt noch landen kann. Und wenn man landet, hat man wirklich statt flaches, waches Wasser in den Buchten schon ordentlichen Wellengang.
Also Kalima, für die, die es nicht kennen, ist dieser typische Sandsturm, beziehungsweise, ja, Sturm kann man schon sagen, ne? Wo halt wirklich der Sahara-Sand unterwegs ist. Und da halt Fuerteventura der erste Treffpunkt ist, ist da halt erstmal quasi Sand ein bisschen abregnen. Aber es ist halt dann alles in der Luft, immer mit viel Wind verbunden und deswegen halt auch ist das Wasser ganz, ganz anders in Aufruhr, als man es sonst dort kennt. Genau, Wassertemperatur vielleicht gleich, wenn wir im Wasser sind. Ganz typisch atlantisch-kanarisch zwischen 18 und 20 Grad, eigentlich fast immer
gleich. Ja, im Sommer auch mal höher, ne? Gerade in den flacheren Bereichen, wo weniger Wind ist, auch 22, 24 Grad, aber also um die 20 Grad plus minus. Was halt spannend ist, die Insel liegt ja auf so einem Plateau und das Plateau geht halt bis ins Wasser rein und dadurch hat man halt auch vor der Küste dann nicht so direkt diesen krassen Abfall, sondern also Abfall von Höhe, meine ich, unter Wasser, sondern hat wirklich schöne Tauchplätze und auch sehr, sehr viele. Und da würde ich fast sagen, machen wir direkt die Brücke zu Richtung Tauchen.
Gerne.
Es gibt über 40 Tauchplätze. Das Problem ist nur, du hast ja schon gesagt, die so 100 Kilometer Nord-Süd, aber wenn man halt wirklich vom äußersten Nordpunkt bis zum äußersten Südpunkt fahren will, der ja nicht direkt runter verläuft, so ein bisschen schräg, sind es fast 130 Kilometer, das heißt 2,5 Stunden.
Also Straßenkilometer.
Genau, Straßenkilometer, dann, ne? Also, genau.
Das war ja nur die geologische Länge.
Deswegen, ja genau, deswegen also ist es noch ein bisschen länger. Deswegen muss man ja wirklich vorüberlegen, wo möchte man hin. Man kann so zwei Tauchgebiete noch verbinden, aber halt alles auf einmal ist ein bisschen schwierig. Und deswegen sollte man vorüberlegen, wo möchte man hin, um dann nicht festzustellen, oh, das geht gar nicht alles in einer Woche, wenn man nicht ständig hinterherfahren möchte. Also die Insel selber unterteilt sich quasi ganz grob in drei Tauchgebiete. Da gibt es einmal Coralejo oben im Norden, wo hat viel was zu sagen. Da gibt es Caleta de Fuste im Osten. Und die beiden kann man auch so halbwegs kombinieren. Da fährt man eine Stunde ungefähr hin und her. Also auch schon nicht mehr ganz so entspannt, wenn man morgens nicht so gern früh raus möchte. Und dann gibt es die Zona Sur, rund um Morojable, ganz im Süden, wenn man da ist, dann fährt man nicht mehr in den Norden.
Sozusagen. Aber auch eigentlich nicht in den Osten, weil das ist schon eigentlich auch
genau, ein relativ langer Weg. Genau, auch das ist eigentlich schon zu weit. Aber ich würde mit dem letzten Gebiet starten. Wir haben es selber nicht gemacht, weil wir es einfach nicht zeitlich nicht geschafft
haben. Wegen Kalima.
Auch wegen Kalima, aber auch so, es wäre einfach zu viel geworden. Aber da unten gibt es ein paar sehr, sehr spannende Tauchgebiete, aber auch, und das ist das, was für mich den größten Reiz ausmacht, weswegen ich da gerne mal hin möchte, es gibt im Meer, weil das, wie ich habe gesagt, das ist ein Plateau, unter der Wasseroberfläche zieht sich das weiter.
Also die Insel an sich ragt zu einem, was werden es sein, 75% aus dem Wasser.
Genau, der Rest ist unter Wasser von diesem Plateau. Und es gibt da zwei vorgelagerte, also da ragt nichts aus dem Wasser raus, aber es sind halt Punkte, die bis auf eine Wassertiefe von 20, 30, 40 Meter hochkommen. Einmal der Banco de Amanai und der Banco de Bankete. Ich weiß nicht, ob ich es korrekt ausspreche, aber ungefähr so in der Richtung. Und da kann man halt Hammerhaie, Mandas und dergleichen antreffen, weil die halt nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe da hochkommt und die dort durchziehen sollen. Ist halt nicht ganz so einfach. Man braucht auf jeden Fall ein Tauchcenter, was mit dem Boot rausfährt. Ist nur für erfahrene Taucher. Muss man deswegen vorher planen. Und deswegen empfehlenswert, wer da Lust drauf hat, vorrecherchieren, vorher in Ruhe anschauen, Tauchcenter anschreiben. Da gibt es 3, 4. Gucken, ob die was machen können. Klar, dann Glück haben mit den Bedingungen und dann halt geplant da rausfahren. Ansonsten spontan kann man Glück haben, muss aber nicht sein. Ist aber halt, würde ich wirklich sagen, wenn man es nicht macht und sich die anderen Sachen anschaut, verpasst man vielleicht was, aber es gibt auch andere tolle Sachen. Aber nur als Hinweis, im Süden ist viel los.
Mhm. Aber starten wir noch mal im Osten los?
Starten wir im Osten, genau. Mhm.
Das ist eigentlich so, also was würdest du sagen, ist eigentlich das bekannteste, beliebteste Tauchgebiet? Wäre das im Süden, oder? Weil dort auch relativ viele große Hotels auch sind.
Also ja, würde ich ja nicht sagen. Der Süden ist eher abgelegen. Nee, der ist nicht im Süden. Der ist schon eher so Caleta Fuste, die Ecke runter. Also die Ostseite ist da sehr, sehr stark. Da ist der meiste Tourismus. Aber natürlich ganz viele sind in Coralejo oben. Zum einen, weil du halt von da aus leicht nach Lanzarote kommst, weil du auch da viele Sachen besammeln machst, Stadt und dergleichen. Aber die Ostseite ist eigentlich die am touristischen ist. Da ist auch der Flughafen nicht weit, 10 Minuten ist man in Caleta. Und deswegen haben wir uns da auch einquartiert, weil wir dachten, da machen wir am meisten. Denn dort, wir haben uns das Tauchcenter Deep Blue Dive Center rausgesucht. Die haben 2 Filialen, aber wir waren bei der in Caleta. Und allein da gibt es 18 Tauchplätze in 3 Tauchgebieten. Also selbst da kann man wahrscheinlich locker eine Woche oder 2 tauchen. Und es ist eigentlich immer, das unterteilt sich in 3 große Reefs. Das ist das Castillo Reef, Salinas Reef und Nuevo Horizonte. Und da ist wirklich alles von Überhängen, Spalten, Wände, Lavahöhlen. Da hast du Moränen, Rochen, Engelhaie, Fischschwärme. Also dann das reicht eigentlich schon zu sagen, passt, buche ich. Und hätten wir halt nicht Pech gehabt mit dem Wetter, dann wären wir wahrscheinlich auch gar nicht in den Norden hochgefahren. Also deswegen, wir können alles dann nur aus der Theorie sagen, weil sie haben einfach gesagt, es geht nicht.
Also, genau, aber starten wir mal da los und dann hangeln wir uns dann einfach weiter.
Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja.
Bitte, ergänzt du gerne noch mehr.
Nee, also es wäre super spannend gewesen, aber Kalima sucht man sich halt nicht aus. Und das ist dann tatsächlich so, dann geht halt da gar nichts, weil man ist halt insgesamt relativ flache Bedingungen oder gute Bedingungen im Meer gewohnt, weil das halt die geschützte Seite ist, weil meistens der Wind von der Westseite kommt oder Nordwestseite. Das heißt, eigentlich ist da die meiste Zeit im Jahr gut Wetter. Und wenn da halt irgendwie entsprechender Wellengang ist, dann passiert da gar nichts mehr mit Booten. Und vom Shore geht eigentlich fast nichts weg. Es ist eigentlich fast alles Boot.
Das ist der Punkt. Das ist eigentlich, ne, an diesem Dive Center, da ist so eine große Hotelanlage, kann man sich auch einquartieren, wenn man möchte. Da ist man direkt an so einer riesigen Bucht, ist es. Ich glaube, künstlich ist die auch. Also ein riesiger Sandstrand, so wie so ein U, also wirklich unglaublich viel Platz. Und in dieser Bucht kann man halt auch tauchen. Zum Beispiel kann man Schnuppertauchen machen oder einen Einsteigertauchen, einen Refresher. Das sind eigentlich super entspannte Bedingungen. Das ist bretteben. Und als wir halt ankamen, war da halt Wellengang in dieser Bucht drin, die eigentlich
Anderthalb, zwei
geschützt ist.
Meter, ja.
Und halt auf der anderen Seite, da wo halt die Wellenbrecher sind, da hast du halt deine 3 Meter Wellen. Und da ist dann, sind diese Reefs. Das heißt, gewöhnlich fährst du da halt raus und machst immer einen freien Abstieg. Da ist halt nichts, klar. Du bist ja mitten auf dem offenen Meer und dann unter dir ist das Plateau. Und ja, einfach Pech gehabt. Aber sonst auch da für Einsteiger kannst du immer in dieser Bucht anfangen oder halt in den ufernahen Gebieten. Also du kannst schon ein bisschen Shore machen. Aber ist klar, die Reefs liegen im Meer, brauchst ein Boot. Deswegen haben die auch ein Boot.
Weil die Tauchplätze an sich von den Karten her könnt ihr euch angucken, sehen super cool aus, weil auch da durch Lava entstandene Insel. Deswegen gibt es auch ganz viele Lavaformationen, Finger, die rausgehen. Also die Unterwasserwelt dort muss wirklich ganz großartig sein. Wir haben allerdings die nördliche Seite dann gesehen, also die
Genau.
nördliche
Also geht mal
Tauchplatz.
gern auf Deep Blue Dive Center, geht auf Caletta, Caletta Fuste, also auf die Webseite des Dive Centers und schaut euch diese 3 Reefs an, da seht ihr auch Karten, seht ihr die Tiefe und wenn ihr da noch keinen Bock drauf habt, dann weiß ich es auch nicht. Dann
Also es sieht wirklich
geht er
bunt
in den
aus.
Norden.
Genau, ja.
Weil der Norden, kommen wir dahin in Coralejo. Das ist quasi, von da aus sieht man dann auch Lanzarote, ist halt wirklich nicht mehr weit. Und es gibt diese vorgelagerte Insel, diese Isla de Lobos. Das ist auch da. Also es ist alles super eng beisammen und ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube auch so 10, 15, 20 Tauchplätze haben die da. Gibt es auch ein paar Freitaucher, weil es halt in der Regel relativ ruhig ist. Genau, da waren wir halt bei, wem waren wir nochmal?
Dive Center Punta Amanai,
Genau, also
wenn ich es
quasi,
richtig ausspreche.
genau, so wie diese auch im Süden, dieser Spot da heißt, nur mit Punta Amanai. Ist ein, glaube ich, spanisches Tauchcenter.
Ja. Aber international
Genau,
besetzt. Also sind auch
international
wieder
besetzt.
Dive Master von also allen Herren Ländern dort.
Hatten ein Boot oder haben ein Boot. Auch da wichtig zu erwähnen, weil nicht immer jeder hat ein Boot. Und deswegen auch viel mit rausfahren. Und wir hatten einfach Pech, dass halt die Tage vor alles gesperrt war wegen Sturm. Und wir quasi am ersten möglichen Tag rausgefahren sind, was erstens schlechte Sicht hatte. Und zweitens, die waren halt völlig überfüllt. Also da war wirklich so Blockabfertigung fast. Und das war schon grenzwertig von. Also sie hätten mich beinahe vergessen beim
Ich wollte gerade
zweiten.
sagen, du wärst ja fast beim zweiten Tauchgang vergessen wollen. Ich habe den zweiten Tauchgang ausgesetzt. Das war die Zeit, wo ich noch nicht auf Reisetabletten gesetzt habe. Und es war einfach, also die Bedingungen waren schon noch hart, aber es ging, ne? Sobald man entsprechend ins Wasser springt und untertaucht, merkt man ja von den Wellen nichts mehr. Aber der Weg dahin, weil auch da direkt vor der Haustür gibt es nichts. Das heißt, man fährt eben entsprechend ein bisschen raus. Was wären es gewesen? So 15, 20 Minuten
Ja,
oder
nicht
so.
mal, ich habe 10 Minuten oder
Ja.
so.
Aber wenn man da mit dem Magen ein bisschen schwierig unterwegs ist, hilft das halt auch wenig. Aber ja, es war halt wirklich Boot voll, raus, zurück, Boot tauschen, nächsten drauf und so richtig durchgezählt wurde auch nicht. Also man musste selbst dann gucken, dass man dabei ist, was okay ist, wir sind alle erwachsen. Aber dann
Ja, aber
trotzdem.
wenn du halt nicht weißt, dass deine Gruppe gerade losgeht,
Richtig,
weil wieder ein
genau.
anderer Dive Master
Du
und
bist gerade noch am Klo, dann gehst du raus und
ja.
alle Leute sind weg. Das ist dann schwierig.
Und
Aber das war der Bedingung, glaube ich, auch geschuldet.
genau, weil es so voll war, ich glaube, es ist nicht normal, aber halt da einfach drauf achten. Und was halt auch anders war, das Dive Center ist nicht direkt am Hafen. Das heißt, die packen all das Zeug, alle Flaschen auf den Wagen, der Wagen fährt zum Hafen und du gehst dann halt als Gruppe zum Hafen. So 5 bis 10 Minuten, steigst dann da aufs Boot und fährst raus. Ist generell kein Problem, aber wenn du halt nicht weißt, dass deine Gruppe gerade losgeht, dann
Wo
denkst du
sind die
irgendwie so,
hin?
okay. Sollte ich jetzt eigentlich auch weg sein? Deswegen, also das war so ein bisschen suboptimal, aber davon abgesehen, ich fand es sehr, sehr gut, dass sie so früh wieder versucht haben, Tauchbetrieb aufzunehmen. Denn ja, die Bedingungen waren halt noch schon echt grenzwertig. Und auch die Sicht unter Wasser war.
Die war echt nicht so toll.
Aber viel ja. Zeug in dem Moment. Weil klar, wenn du halt 3-4 Tage Sturm hast. Ja, aber was halt spannend ist, einfach diese vorgelagerte Insel, dieser Isla de Lobos. Da kann man auch als Tourist hinfahren mit so einem Glasbodenboot. Da gibt es Traumstrände. Das ist ja, glaube ich, alles Naturschutzgebiet oder so. Auch
unbewohnt, genau.
Unbewohnt, genau. Und dann gibt es einfach wirklich so Traumbuchten. Und da zu tauchen mit dieser Unterwasserformation ist halt einfach. Also man könnte auch einfach auch nur im Norden bleiben. Also wenn jemand sich vom Osten nicht überzeugen lassen hat, vom Süden, dann bleibt halt im Norden, weil auch da, ich glaube, auch da kann man sich eine Woche aufhalten und einfach super happy sein. Denn auch da, wir hatten Rochen, wir hatten trotz dieser Bedingungen vom Vortag, wir hatten Engelhai, wir hatten Zackenbarsche. Dann hast du irgendwie so Überhänge gehabt, Höhlen, die du rein konntest. Also diese typische Kanaren plus diese mordsviel Fisch. Die Riesenfischschwärme.
Also wirklich, wirklich viel los. Also ich habe hier auch noch aufgeschrieben, Fake Tuna, da war auch ein großer Fischschwarm. Genau. Und auch so ganz typisch bunte Fische, wie zum Beispiel diese Papageifische, gab es dort auch ganz viel. Also es hat sich schon sehr, sehr viel getummelt. Das auf jeden Fall.
Und du hast halt, also mein Eindruck, ich glaube für Einsteiger ist da oben leichter, weil viele von Dive Sites, also auch da könnt ihr gerne mal auf die Webseite gehen von Punta Amanai und die haben da auch eine Beschreibung zu. Ich glaube, da sind mehr für, ich sag mal, Einsteiger geeignet, weil da viele Dive-Sites nicht tiefer als 20 Meter sind.
Genau. Also viel tut sich zwischen 15 und 20 Meter. Und sonst, also das ist dieses Plateau insgesamt, das ist nicht tiefer. Da gibt es vielleicht ein paar Risse oder so, wo man noch ein bisschen tiefer könnte, aber sonst ist das erstmal so diese Standardtiefe.
Was ich da sehr gut fand mit denen, ich habe ja meinen zweiten Tauchgang, weil du da ausgestiegen bist, habe ich einen anderen Buddy bekommen, der auch total in Ordnung tauchen konnte. Und unser Guide hat einfach gesagt, okay, hey, die anderen sind alle low on air und hat uns da einfach unten gelassen, also nachgefragt, ist es okay? Und wenn wir wollen, können wir weiter tauchen. Das heißt, du konntest auch mit denen im Buddy-Team, nach dem ersten Tauchen kannten sie dich ja, konntest du im Buddy-Team dann auch zu zweit einfach was machen.
Das ist aber bei ganz vielen Tauchschulen so, also was wir bis jetzt gesehen haben, beziehungsweise wenn du einen Guided-Tauchgang machst, dass sie dich dann unter Anführungszeichen zurücklassen, weil du sagst, ihr seid eh zu zweit unterwegs und wenn ihr da durch seid, mehr als 5 oder 10 Minuten, mehr ist ja meistens eh nicht, dann kommt ihr hoch und wir düsen los.
Und da habe ich schon alles erlebt. Von auf gar keinen Fall, wenn der Erste rausgeht, müssen alle raus. Ja. Das habe ich auf dem Kanaren schon erlebt. Oder halt wirklich, wenn du im Wasser bist und ihr runtergehen wollt, dann geht runter und kommt halt raus, wenn ihr rauskommen wollt. Also das ist sehr, sehr von A bis Z. Und wir hier, weil halt alles nicht so tief ist, also natürlich kannst du auch tiefer gehen, aber in diesem Bereich, wo wir waren, warum soll es ja nicht im Buddy-Team alle zertifiziert, einfach noch 10 Minuten oder 15 Minuten länger darum
völlig überschaubar
tauchen lassen. Und dadurch haben wir auch nochmal echt diesen einen Engelhai hinten rausgesehen, der einfach vorher noch nicht aufgetaucht war. Also das hat sich wirklich gelohnt. Das hat mir gut gefallen, dass sie dir so viel Freiheit gegeben haben.
Sehr gut. Also insgesamt so auch Tauchschule super ausgestattet, hat alles da, also auch das Equipment, wir hatten unser eigenes Zeugs dabei, aber da war auch irgendwie alles in sehr gutem Zustand. Also hat alles gut hingehauen, bis auf dass das halt aufgrund der Bedingungen alles ein bisschen hektisch war.
Das wäre eine Empfehlung und ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich eine Empfehlung von Leuten bekommen habe auf dem Kanal für eine andere Insel oder andere Region, also es hat immer gepasst. Ich habe noch nie von jemandem, den ich selber kannte, gesagt, das passt, eine Empfehlung bekommen, die nicht gepasst hat. Deswegen, da bin ich echt happy, dass die alle ungefähr den gleichen Standard haben, wie ich mir vorstelle. Und deswegen, also absolut empfehlenswert. Es gibt aber mehrere Tauchcenter. Also einfach mal im Zweifelsfall gucken. Was ich bei denen ganz gut fand, die hatten einfach auf, als wir da waren und haben das irgendwie möglich gemacht. Da gibt es jede Menge. Es gibt auch auf der Westseite gibt es auch noch ein paar Tauchplätze. Aber,
die sind aber, glaube ich, ein bisschen rauer, ne?
Ich glaube ja. Und ich meine auch nicht, dass es ein Tauchcenter ist, also vor Ort eine Schule. Ich glaube, muss man von oben oder unten runterfahren. Und deswegen, im Zweifelsfall einfach mal schauen, aber ich glaube, wenn man die 3 Zonen durch hat, das dauert in der Summe wahrscheinlich 3 Wochen oder länger, dann kann man sich den Westen fürs 4. Mal aufbewahren.
Genau. Gut.
Hast du noch was?
Auf jeden Fall.
Bitte.
Also, wenn man da unterwegs ist und man ist ja nicht immer unter Wasser, leider aus deiner Sicht, kann man auch Oberwasser einiges machen. Zum einen, wenn man halt noch Wassersport begeistert ist, aufgrund dessen, dass es in Fuerteventura relativ konstante Winde gibt. Also da gibt es selten böige Winde, sondern wenn der Wind bläst, bläst er ungefähr mit gleicher Geschwindigkeit den ganzen Tag, so ungefähr. Dann kann man dort natürlich auch super windsurfen, kommt ja wieder, haben wir gesehen, ne? Der gute alte Sport, beziehungsweise auch kiten. Und es gibt dort auch relativ viele Plätze, wo man dann auch schnorcheln gehen kann. Also da ist auch ganz viel mit dabei. Sehenswürdigkeiten gibt es auch. Du hast die Insel Lobos schon erwähnt. Da kann man halt rüberdüsen, entweder mit einem, weiß ich nicht, mit einer kleinen Fähre,
Glasbodenboot.
Glasbodenboot.
Fährt
Es
aber
gibt
nicht am 6.1. Da ist nämlich Heiliger Feiertag.
genau, da kommen die Heiligen Drei Könige. Insgesamt lohnt das schon sehr, weil es gibt dort auch Robben, oder?
Ja.
Na, also da gibt es dann einiges zu sehen, was die Tier- und Pflanzenwelt angeht.
Aber auch Schildkröten.
Auch Schildkröten.
Deswegen, also
Ja.
es reicht, es lohnt sich auch einen Tagesausflug dahin zu
Nach
machen, an den
Lobos,
Strand
ja.
zu gehen, an so einer Bucht zu schnorcheln. Also wenn ihr keine Taucher seid oder vor dem Abreisetag einfach nicht mehr tauchen könnt, wollt, dürft, dann geht ihr halt da, bucht einen Trip rüber, macht einen Schnorchel.
Ist richtig schön.
Beach Trip, also lohnt sich auch.
Fuerteventura selbst, ich würde mal sagen, landschaftlich mittelspannend, weil es halt, ne, wenig regnet, deswegen ist halt alles sehr Brachland. Aber so eine Tour durch die Berglandschaft lohnt schon. Also es sieht schon ganz cool aus, diese unterschiedlichen Hügel, man kann weit gucken, sieht schon ganz geil aus. Und dann gibt es dann auch noch ein paar Sachen, wer halt auf Museen steht. Man kann ein Käsemuseum angucken,
Ein Kissenmuseum.
ein
Ach,
Käsemuseum,
Käse. Ich habe
Käse.
Kissen
Ah,
verstanden.
Kissen wäre auch spannend, ne?
Ein
Käse. Und
Käsemuseum.
zwar
Völlig
Ziegenkäsemuseum.
überraschend, dass die Ziegen haben.
Genau. Und gute Überleitung zu den Ziegen. Die Ziege ist auch das inoffizielle Wappentier von Fuerteventura, weil das die zweitgrößte Einwohnergruppe ist von 50.000 insgesamt.
Okay.
Und jede Ziege hat ihren Personalausweis implantiert im Ohr mit dabei und hat nebst Nummer auch einen Namen. So,
Alle Ziegen haben einen
alle
Namen.
Ziegen. Korrekt.
Wow.
Ja, deswegen, ich
Ziege
könnte.
so und so, Sohn des Tochter des.
Genau, ich könnte mich tatsächlich, als wir dort waren, aber nicht erinnern, eine einzige Ziege gesehen zu haben.
Ja, wir. Ja.
Wir haben nicht so viele
Wir hatten aber auch wirklich schlechtes
Ausflugsstunden.
Wetter und die Sicht war nicht toll und wir waren dann deswegen auch sehr eingeschränkt.
Genau, was ihr auch tun könnt, ist, ihr könnt Filmplätze besuchen, weil nämlich Fuerteventura bei Filmemachern sehr beliebt ist. Da gibt es über 70 Filme, sind dort schon gedreht worden. Aktuelle Beispiele ist zum Beispiel Eternals. Also man kann bei allen Filmen jetzt über Qualität streiten, aber sie wurden mitunter dort gedreht.
Also durchaus Blockbuster.
Relativ viele Star Wars und beziehungsweise Science Fiction angelehnt oder
Ja.
Marvel-Produktion, also Eternals, Wonder Woman 1984 und Solo, A Star Wars Story.
Ist ja naheliegend. Das ist halt irgendwie gefühlt
So
alles
Wüstengegend,
Wüste.
irgendwie Steppe,
Ihr
ne?
habt doch, da ist doch fast keine, also neben Straßen, übrigens top ausgebauten Straßen, muss man sagen.
EU-Fördergelder, sei
Ja,
Dank.
ist halt, da sind teilweise nichts. Du fährst und fährst und fährst, kein Haus, keine Siedlung,
Ich
nichts.
glaube, du musst da nicht mehr Gegenden absperren, weil da
Ja,
kommt eh keiner
ja.
hin, so ungefähr. Naja, jedenfalls kann man da auch Film und Drehorte angucken. Genau.
Wo du gesagt hast, Kiten. Wir waren ja vor einigen Jahren zum Kite World Cup in Saal und haben auf den Rückflug die Prominenz von Fuerteventura
Oh
getroffen.
ja.
Fuerte Julia, Kiterin ihres Berufs nach, kommt
Das
nämlich
ist
völlig überraschend von
ihr
Fuerteventura.
Instagram-Name. Sie
Genau.
heißt nicht vorher so Julia. Das ist
Genau, ihr Insta-Name. Also wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt, schaut mal auf ihrem Kanal vorbei, weil ich glaube, sie ist gerade nicht mehr aktiv auf der Tour. Ich meine,
Ich glaube auch
sie
nicht.
macht zuletzt eher so andere Videos. Also
Genau.
auch mit Wasser und Segeln, aber ich glaube, sie ist nicht auf Tour.
Ich glaube, sie ist nämlich nicht mehr im Wettkampf
Ja,
unterwegs. Dann.
deswegen. Aber
So.
trotzdem, ja, Fuerte Julia. Ich wollte es immer schon mal anbringen.
Sehr
Jetzt habe
gut.
ich
Jetzt
einfach
hast du es geschafft.
völlig ballang los einfach einen Vorwand gefunden.
So, und dann wollte ich noch auf den Namen eingehen. Fuerteventura, weil immer alle sagen, oh, das ist ein starker Wind.
Bitte, klären
Tut's
Sie auf.
vielleicht schon, wenn man es aus dem heutigen Spanisch übersetzen möchte, frei übersetzen möchte. Die Insel wurde 1939 das erste Mal auf Seekarten erwähnt und da wurde sie damals angeblich,
1939.
sorry,
Okay,
1339.
das klingt schon realistischer.
1339 auf Seekarten erwähnt, dann wieder kurz vergessen. Und dann zur großen Seefahrerzeit, wo man halt ständig irgendwie einen neuen Weg nach Indien gesucht hat, wiederentdeckt. Und der Name war damals angeblich von den Mallorquinern, nennt man, glaube ich, die, ne? Also mallorquinische Seefahrer, Islas Afortunadas genannt, was so viel heißt wie Insel der Glückseligen, also die Kanaren insgesamt. Und Fuerteventura war die glückseligste ist. Also sie ist quasi die große Glückselige.
Ist auch, glaube ich, die beliebteste Kanareninsel der Deutschen.
Ja, genau, da habe ich auch Zahlen. Also, wir haben gesagt, 120.000 Leute wohnen dort, aber nur 45 sind Einheimische. Wie viele Touristen kommen pro Jahr dahin? 2 Millionen. Wie viele davon sind Deutsche? 35%, das ist abgefahren. Jeder dritte Tourist ist ein Deutscher.
Ja. Deswegen ist auch im Gegensatz zum Beispiel zu unserem zweiten Teil, wo wir gesagt haben, ne, El Hierro, keine direkte Connection von Deutschland. Fuerteventura, keine Sorge, ihr kommt ohne Probleme direkt von diversen deutschen Flughäfen nach Fuerteventura.
Genau, und sprachlich auch überhaupt kein Thema. Wenn ihr des Englischen nicht so richtig mächtig seid, kein Problem. Ich glaube, jeder kann rudimentär Deutsch im Tourismus.
Ich habe aber mal gehört, dass Coralejo oben eher Englisch dominiert ist.
Ja.
Und die Ostseite eher deutsch.
Ah, okay.
Das hat mir, als ich vor, weiß ich, mittlerweile 20 Jahren das erste Mal da war, hat mir das jemand gesagt.
Verstehe.
Mit einer gewissen Abwertung übrigens.
Oh je, okay.
Also ich war zu dem Zeitpunkt im Norden und hat über die blöden Deutschen im Osten gesprochen. Deswegen,
verstehe.
Ich habe das bis heute nicht hinterfragt. Aber übrigens, im Norden gibt es eine Mini-Sahara. Also quasi das, was du in Maspalomas in Gran Canaria in klein hast. Hast du da oben, da kannst du auch durch so Dünen durch.
Das sind die Wanderdünen.
Genau, das wollte ich viel mehr noch ein.
Ja, und das ist eben der Sand, der nicht von der Sahara kommt, sondern selbst produziert ist aufgrund von Meerestiergehäusen und so weiter.
Dass wir das noch auspacken hier.
Alles Wahnsinn. Also wir könnten noch weit über, also ich habe hier noch geologische Grundinteressen und so weiter noch mit rausgesucht, aber ich glaube, das sparen wir jetzt auf.
Genau.
Sehr gut. Also so viel zur Fuerteventura.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, zum Tauchen. Wirklich jeden Fall. Zum Tauchen.
Oder auch zum Nichtstun.
Oberwasser ist auch wirklich schön, aber ist mehr chillig als krasses Naturabenteuer Oberwasser, würde ich sagen. Weil aufgrund der geologischen Gegebenheiten ist er recht trocken.
Das Schöne aber ist, einer Satz vielleicht noch. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich würde behaupten, es gibt eine Fähre von Fuerteventura nach Lanzarote. Vermutlich.
Ja, die 11 Kilometer, die packen die schon.
Denke ich schon, dass es eine Fähre gibt.
Schon,
und wer also jetzt sagt, ich habe genug Zeit, bin eh im Norden, kann dann vielleicht kurz nach Lanzarote rüber, um dort die tollen Tauchplätze zu machen, die wir im zweiten Teil vorgestellt haben. Ohne fliegen zu müssen. Also keine Tagpause.
Das sollte auf jeden Fall
vielleicht
die Fährverbindung gibt.
Habe ich nicht nachgeschaut. Aber wenn du sagst, es gibt es, dann sehr gut. Schön.
Gut, haben wir das auch noch verbunden. Wunderbar. Alles klar.
Dann in diesem Sinne würde ich sagen,
viel Spaß, wenn ihr dorthin fahrt.
Und auf zur nächsten Insel.
Absolut. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.